keck, ich trau mich. Kraftvolles Energiecoaching. Der Podcast von und mit Manuela Klasen.
Herzlich willkommen zum Keck-Podcast für mehr Erfolg, Freiheit, Selbstbewusstsein und ins Handeln kommen. Damit du deine Ziele erreichst, schön, dass du zuhörst. Stell dir folgende Situation vor. Astrid, eine Grafikerin, ist noch recht neu in einer Firma. Dennoch bekommt sie sehr schnell einen großen Auftrag von ihrem Chef, für einen lukrativen Kunden eine Präsentation für sein Produkt zu entwerfen. Wochenlang beschäftigt sie sich mit dem Thema und gibt ihr Bestes. Am Tag der Präsentation ist sie aufgeregt, aber guter Dinge. Doch entgegen aller positiven Annahmen wird ihr Entwurf von dem Kunden abgelehnt und an einigen Stellen verrissen und kritisiert. Der Kunde fühlt sich und sein Produkt nicht gut in Szene gesetzt und wünscht einige Korrekturen. Wie du dir vorstellen kannst, die Enttäuschung bei Astrid ist riesengroß. Erst einmal ist sie wütend auf den Kunden, fühlt sich angegriffen und verletzt und ihren Aufwand nicht gewürdigt. Dann beginnt sie zu zweifeln und das Gefühl, versagt zu haben und schlecht vor dem Chef und in der Firma dazustehen, ist groß. In den ersten Tagen neigt sie dazu, sich in diese negativen Gefühle hineinzusteigern, bis sie bemerkt, dass ihr genau das viel Energie raubt. Mit etwas emotionalen Abstand nach einer Weile lässt sie die Situation noch einmal innerlich ablaufen und versucht, sich in die Position des Kunden zu versetzen. Auf einmal kommen ihr seine Einwände nicht mehr ganz so kritisch vor und zum Teil sogar ganz plausibel. Sie überdenkt die Situation und statt sich als Versagerin zu titulieren, die Situation ja auch nutzen könnte, sich weiterzuentwickeln. Sie überlegt, wie sie die Ideen und Wünsche des Kunden kreativ umsetzen kann. Sie tauscht sich mit erfahrenen Kollegen und Kolleginnen aus und bekommt einige Tipps, wie sie an die Sache herangehen kann und wie der Kunde tickt. Bei der zweiten Präsentation ist dieser vollkommen begeistert. Er lobt ihr Engagement und die präzise Umsetzung seiner Wünsche, der sie doch eine persönliche und außergewöhnliche Note gegeben hat. Astrid ist glücklich. Dadurch, dass sie den Blickwinkel auf die Situation verändert hat und aus ihren negativen Gefühlen herausgetreten ist, konnte sie erfolgreich sein. Ein Problem bleibt so lange ein Problem, bis du es aus einer neuen Perspektive betrachtest. Dann kann es zur Chance werden. Ja, dieses Zitat und diese kleine Geschichte möchte ich als Einleitung für den zweiten Teil zum Thema Reframing, die Kunst des Umdeutens, nutzen. In der letzten Episode habe ich dir schon etwas über das Thema Reframing erzählt und wie du es effektiv in deinem Alltag nutzen kannst. Falls noch nicht geschehen, höre dir die 15 Minuten Inspiration im ersten Teil mit dem Hashtag 174 an, falls du ihn verpasst hast. Und aufgrund positiven Feedbacks möchte ich das Thema heute noch einmal vertiefen und mit weiteren Beispielen versehen, auch welchen, die mir zugeschickt wurden, was ich ganz toll fand. Noch einmal kurz zur Bedeutung des Begriffs Reframing. Es bedeutet auf Deutsch Neurahmung oder Umdeutung. Da es versucht, Dinge in einem neuen Rahmen darzustellen oder aus einer weiteren Perspektive einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Es ermöglicht dir somit, deine Gedanken und Gefühle positiv zu beeinflussen und damit flexibler auf Herausforderungen zu reagieren und Lösungen zu finden, die du zuvor vielleicht übersehen hast. In dieser Episode möchte ich dir heute den Unterschied zwischen Kontext- und Bedeutungsreframing erläutern und weitere Anregungen geben, wie du Reframing für dein Leben nutzen kannst, um deine Energie und deinen Blickwinkel positiv auszurichten und somit handlungsfähiger zu sein. Anhand der kleinen Geschichte von Astrid hast du schon gesehen, worum es geht. Ein neuer Blickwinkel und eine Reflexion der Situation haben eine negative Erfahrung in einen Erfolg umgewandelt, weil die Situation im gewissen Sinne reframed wurde. Aus etwas Negativem wurde eine Chance. Und im ersten Schritt erstmal Folgendes, bevor ich näher auf Kontext- und Bedeutungsreframing eingehen möchte. Es gibt immer Vorannahmen, die das Fundament für Reframing bilden. Einmal wird davon ausgegangen, dass jedes Verhalten in irgendeinem Kontext sinnvoll ist. Das bedeutet, dass jedes Verhalten einen Zweck hat und nicht einfach nur willkürlich ist. Die zweite Annahme besagt, dass jedem Verhalten eine Bedeutung zugeschrieben wird. Und die Bedeutung kann bewusst oder unbewusst angenommen werden. Die dritte Annahme besagt, dass hinter jedem Verhalten eine positive Absicht steckt. Ob für dich oder für jemand anderen, kommt auf die Situation an. Und diese Annahme ist wichtig, da sie uns hilft, ein Verhalten nicht immer nur als negativ oder problematisch zu sehen. Und mit diesen drei Annahmen im Hinterkopf kannst du auch dein Verhalten leichter aus einer anderen Perspektive betrachten. Wie gesagt, es gibt zwei wichtige Arten von Reframing, die uns dabei helfen, Situationen anders zu betrachten. Das Kontextreframing und das Bedeutungsreframing. Beim Kontextreframing wird die Bedeutung von etwas durch Änderung des Kontextes verändert. Je nach Kontext kann ein oder dasselbe Verhalten einmal als positiv oder sinnvoll und in einem anderen Kontext als negativ empfunden werden. Stell dir vor, eine Person hat Angst vor großen Menschenmengen zu sprechen und der Vortrag wird entsprechend steif und unsicher. Man stellt aber fest, dass diese Person in einem kleineren Kontext von nur ein bis drei Personen sich und ihre Energie verändert und dass sie in einem informellen und entspannten Umfeld viel besser sprechen kann. Und mit dieser Wahrnehmung kann man, statt sich von Vorträgen vielleicht abzuziehen, ihre Fähigkeiten und Stärken gezielt besser nutzen und ihr natürlich auch anbieten, die Angst vor größeren Gruppen zu sprechen, aufzulösen. Anderes Beispiel: Eine Gruppe von Menschen hat unterschiedliche Meinungen zu einem bestimmten Thema. Wenn man jetzt bedenkt, dass jeder aus einem anderen kulturellen Hintergrund kommt, zum Beispiel, und andere Erfahrungen gemacht hat oder in diesen unterschiedlichen Kontexten, in denen sie aufgewachsen sind, deren Verhalten und die Meinung vielleicht einleuchtender sind, kann man durch diese neue Perspektive auch einen besseren Dialog oder ein besseres Verständnis zwischen den Gruppenmitgliedern erreichen. Dadurch, dass man den ursprünglichen Kontext, aus dem der ein oder andere kommt, anerkennt oder einfach in die Bewertung einer Situation mit einbezieht. Kontextreframing kann also dabei helfen, Probleme und Herausforderungen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und neue Lösungen zu finden und dadurch vielleicht Verhalten oder Wahrnehmungen anders einzuschätzen. Noch ein Beispiel für ein Sägewerk ist das Sägemehlabfall. Für eine Spanplattenfabrik ist es ein Rohstoff. Also die Bedeutung des Sägemehls ist jeweils die gleiche, grober Holzstaub, wie er beim Sägen von Brettern und Stämmen entsteht. Doch wird der Kontext ein anderer, gibt er dem Sägespänen einen anderen Sinn. Beim Kontextreframing geht es also darum, die Frage zu stellen, wie kann ich diese Situation oder ein Verhalten anders betrachten, indem ich den Kontext ändere. Es ermöglicht uns somit neue Möglichkeiten und Lösungen zu entdecken, die uns zuvor möglicherweise entgangen sind. Beim Bedeutungsreframing geht es darum, die Bedeutung oder Interpretation einer Situation zu verändern. Wir suchen nach positiven oder nützlichen Aspekten in einer Situation, die zunächst negativ erscheinen mag. Das ist das, was jetzt zum Beispiel in der Geschichte mit Astrid, der Grafikerin, der Fall war. Jetzt noch eine Geschichte, die ich sehr schön fand von Henry Ford zum Thema innere Haltung, die sich im Reframing ja auch immer wieder findet. Ein junger und talentierter Mitarbeiter hatte durch einen Managementfehler einige $100.000 in den Sand gesetzt und musste nun vor Henry Ford Rechenschaft ablegen. Er befürchtete natürlich, dass er wohl entlassen würde und sagte: "Es tut mir furchtbar leid, Sie werden mir jetzt wohl kündigen." Darauf entgegnete Henry Ford: "Machen Sie Witze? Ich habe gerade mehrere $100.000 in Ihre Ausbildung investiert und bin mir sicher, dass sich diese Investition auszahlen wird." Das ist sehr schön, denn was passiert da? Henry Ford bewertet entgegen aller Vorannahmen die Situation in einem größeren Gesamtkontext der Zukunft und des Potenzials, das er in dem jungen Mann sieht, als nur eben diese eine missglückte und natürlich sehr teure Situation. Und manchmal hilft es auch, einfach Absicht und Verhalten zu trennen oder unterscheiden zu können. Denn oftmals kann eine Absicht positiv sein, aber das Verhalten, mit dem die Absicht verwirklicht werden soll, ist es nicht. Wir können die positive Absicht würdigen und das Verhalten ersetzen. Beispiel: Eine Frau macht sich ständig Sorgen um die Familie und stresst sie auch damit. Die mögliche Wirkung nach außen: Die Familie sieht sie als Nörglerin an und nimmt es ihr übel. Die positive Absicht dahinter ist aber, es ist ihre Art zu zeigen, dass sie die Familie liebt und sich um sie kümmern will, sie ihr wichtig sind. Aber jetzt wäre es eben an der Zeit, einen anderen Ausdruck zu finden, der sich für die Familie nicht so negativ oder sogar vielleicht belastend anfühlt. Das höre ich auch öfters von Klienten oder von Kinder flügge werden und die Eltern dann vielleicht zu viel klammern oder die Kinder noch mit eigenen Ängsten nicht ihre eigenen Erfahrungen machen lassen oder ihnen zu wenig zutrauen. Ein anderes Verhalten, ein Mann arbeitet sehr viel und die mögliche Wirkung nach außen, die Familie hat den Eindruck, er kümmert sich nicht genug um sie und wünscht sich, dass er mehr Zeit mit ihnen verbringt. Die Absicht dahinter, er liebt die Familie und möchte mehr Geld für sie verdienen, damit sie sich mehr leisten können oder er die Wünsche der Familie erfüllen kann. Auch da könnte ein offenes, klärendes Gespräch, worum es eigentlich geht, die Wahrnehmung der Bedürfnisse und Absichten zu einer Veränderung führen, im Miteinander und somit auch im Verhalten. Also der Weg, unerwünschtes Verhalten loszuwerden, ist die Überlegung, wie findet man eine andere, bessere Möglichkeit, die Absicht zu verwirklichen, die ja gut ist? Eine, die dann mehr im Einklang mit der Gesamtpersönlichkeit steht und der Bedürfnisse der anderen, die es vielleicht betrifft. Kurz nochmal gesagt, beim Kontextreframing änderst du den Rahmen, um zu einer neuen Bewertung zu kommen. Beim Bedeutungsreframing die Interpretation. Eine gewisse Nervosität vor Prüfungen zum Beispiel oder Auftritten. Kannst du auch die Bedeutung geben, dass es dir zeigt, dass dir etwas wichtig ist und es deine Konzentration sogar steigert? Natürlich sollte es nicht zu sehr stressen, dann würde ich eher empfehlen, den Stress oder die Nervosität zu bearbeiten, damit sie nicht zu viel Raum einnimmt und du gelassener und entspannter sein kannst. Hier noch einmal zwei Beispiele zum Abschluss. Eins schickte mir Jörg zu, nachdem er meinen letzten Newsletter zu diesem Thema gelesen hatte. Ich lese die E-Mail einfach mal vor. Jörg schrieb: Heute fühle ich mich wieder sehr angesprochen von deinem kecken Impuls zum Reframing. Hatte ich doch vor 4,5 Jahren einen schwierigen, energiegeladenen Hund aus dem Tierheim geholt, der schon von anderen wieder oft zurückgegeben wurde. Man kann so ein Tier als Belastung empfinden. Es ist anstrengend, nervig und wenn man sich gewahr wird, dass es Zähne im Maul hat, auch gefährlich. Dieser Hund hat mich gebissen. Statt dann aber die Schublade aufzumachen, bissiger, unbeherrschter Terrier, sagte ich mir, das ist aber interessant, dass der Hund den Unterschied zwischen dem Spielzeug, Stoffknochen und meiner Hand noch nicht kennt. Das Spiel war mit einem Loch in meiner Hand erstmal zu Ende. Das wilde Zerren am Stoff ermöglichte unserem Hund aber, viel angestaute Energie loszuwerden. Ich stellte mir vor, wie er ständig ausgebremst wurde früher. Muss er doch in der Stadt auch immer an der Leine gehen, was nicht seinem normalen Schritttempo entspricht. Er darf nicht jagen und er hat kein Rudel, in dem er sich mit Artgenossen messen kann. Wir haben das Spiel mit dem Stoffknochen nach wenigen Tagen wieder aufgenommen. Mit dem Erfolg, dass ich wieder ein Loch in der gerade verheilten Hand hatte. Wieder wurde das Spiel ruhig und ohne Sanktion beendet. Dann stellte sich der Lerneffekt beim Tier ein. Das Endergebnis: Inzwischen können wir an allen Dingen gemeinsam zerren, auch an den kleinsten Gummibällen, die schon im Maul des Hundes verschwunden sind. Es gibt keine Verletzungen mehr. Ich kann mir sehr gut vorstellen, schreibt Jörg, dass für diese Situation oft ein anderer Rahmen herhalten muss. Junge Familien, die Angst um ihre Kinder haben, wollen nicht ausprobieren, ob dieser unbeherrschte Hund irgendwann lernt. Und es gehört vielleicht etwas Risikobereitschaft dazu, sich auf Reframing einzulassen. Gerade auch, weil sich der Erfolg nicht sofort einstellt. Aus meiner persönlichen Sicht ist es aber ein großer Spaß, Situationen immer wieder aus einer anderen Perspektive zu sehen. Wie schön, dass es dafür also einen Begriff gibt. Ja, eine schöne Geschichte. Ich habe mich sehr gefreut über dieses Beispiel und finde, es zeigt sehr schön, wie man mit Geduld und Empathie Negatives verändern kann. Und das gilt bei Tieren wie bei Menschen. Wie schnell wären viele, wie Jörg es auch beschreibt, direkt dabei, den Hund zu verurteilen und wieder in ein Heim zu stecken, statt etwas Sinnvolles mit seiner Energie zu machen. Aber diese Geschichte spricht auch gleich einen Faktor an, der natürlich auch zur Kritik beim Thema Reframing verwendet wird. Nicht absolut jede Situation ist für ein Reframing geeignet und es bedeutet auch nicht, negative Aspekte schön zu reden, zu vereinfachen oder zu verharmlosen. In einigen Fällen kann es schwierig sein, eine positive Perspektive zu finden. Grundsätzlich geht es immer darum, die Realität, wie sie sich gerade zeigt, anzuerkennen und angemessen zu reagieren. Und in Situationen wie zum Beispiel einem schweren Verlust kann es natürlich schwierig sein, eine positive Perspektive zu finden. Aber die Annahme ist irgendwann einfach wichtig. Ein weiterer Kritikpunkt besteht darin, dass das Reframing manchmal dazu verwendet werden kann, negative Aspekte oder Gefühle zu verleugnen oder zu unterdrücken. Aber auch darum geht es natürlich nicht. Wir sollen auch Raum für legitime Sorgen und negative Emotionen lassen, das ist ganz klar. Und das ist auch für eine persönliche Weiterentwicklung im Umgang mit solchen Emotionen wichtig. Aber sie sollten eben nicht zu viel Raum einnehmen oder uns letztendlich blockieren. Und dann kommt manchmal vielleicht noch der Einwand, dass Reframing auch genutzt werden könnte, um unangemessenes Verhalten oder ungerechte Situationen zu rechtfertigen. Aber da geht es in der Tiefe meistens um etwas anderes, nämlich unangenehme Gefühle, die nicht gefühlt werden wollen, oder Verantwortung, die nicht übernommen werden will, als Beispiel. Und das kann man dann auch gut zurückspiegeln, wenn man das erkennt. Also darum geht es natürlich im Reframing nicht. Warum also Reframing? Ganz einfach, weil jeder von uns manchmal im Negativen feststeckt. Du kennst das bestimmt, ein Problem taucht auf und schon sehen wir alles grau in grau. Aber in jedem Problem steckt eben auch die Chance zu wachsen. Reframing bedeutet, einen Schritt zurückzutreten und die Situation aus einem neuen Blickwinkel zu sehen. Und noch ein letztes Beispiel aus dem Coaching. Letztens führte ich ein Gespräch mit einer Klientin, die mich um Rat fragte. Sie hatte einen Konflikt mit ihrem Sohn und war emotional sehr in ihrer Gefühlswelt, Verletzung und damit auch Sichtweise gefangen. Ähnlich war es wahrscheinlich auch bei dem Sohn. Sie haben eigentlich ein gutes Verhältnis und ich machte einfach genau das, was ich in meinem Persönlichkeitstraining den Klienten halt immer wieder beibringe, nämlich die Perspektive zu wechseln und den Standpunkt zu verändern. Ich hinterfragte dabei, worum es denn eigentlich ging, also das Gefühl, der Glauben hinter der Reaktion, die ja oft eine reflexartige Schutzreaktion ist. Und dann gab ich ihr aus meiner Erfahrung als Persönlichkeitstrainerin verschiedene Hinweise, worum es eben eigentlich bei diesen Gefühlsreaktionen gehen könnte. Und die Klientin kam durch diese Impulse und die neue Perspektive, die Situation und ihr Gegenüber zu betrachten, direkt in eine andere Energie. Da, wo vorher innere Aufregung, Schmerz und Empörung war, konnte sie auf einmal den wahren Emotionen auf beiden Seiten Raum geben. Und sie entspannte sich sofort und sah die reflexartigen Reaktionen auf beiden Seiten. Auch sah sie auf einmal Möglichkeiten, ganz anders mit der Situation umzugehen. Allein dadurch, dass ich eine Empathie für ihre Gefühle, aber auch für die des Sohnes aufgezeigt hatte, die die Reaktion auf beiden Seiten verständlicher machte und damit auch sofort veränderte. Und einen Tag später erzählte sie mir, dass sie ein klärendes Gespräch geführt hätten und sie wieder die eigentlich gute Verbindung herstellen konnten. Und vorher war da wirklich so ein richtiger Cut gewesen. Und dann sind wir bei dem, worum es mir immer wieder geht. Es ist völlig natürlich, traurig, wütend und sich auch mal verletzt zu fühlen. Es ist aber nicht sinnvoll für unser Leben, wenn wir dies in Bezug auf Situationen auch noch nach 3 Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren sind. Und dieses Festhalten an Groll, Wut, Schmerz oder anderen negativen Gefühlen, das kann auch Eifersucht, sich vergleichen oder kleinfühlen sein, ist das, was uns Energie raubt und das Leben schwer macht. Und dann folgt womöglich anderer Stress und die Dinge gelingen nicht mehr so einfach. Deshalb lernen meine Klienten genau aus diesen Spiralen herauszutreten und ihre Energie und damit sich selbst zu befreien und so mit voller Kraft voranzugehen in das Leben, das sie sich wünschen. Glücksgefühle, Zufriedenheit, Gelassenheit und Verbundenheit mit sich selbst und anderen sind das Ergebnis. Und in dieser Energie können wir natürlich ganz anders, ja, mit den Herausforderungen des Lebens umgehen und bessere Ergebnisse und Erfolge in unserem Leben erzielen, ob nun privat oder beruflich. Fazit: Reframing ist eine einfache, aber wirkungsvolle Methode, mit der wir unser Denken positiv beeinflussen können. Es hilft uns in schwierigen Situationen flexibler zu reagieren und so unser Leben bewusster zu gestalten. Reframing bedeutet nicht, die Realität zu verleugnen, sondern sie so zu betrachten, dass sie dir Kraft gibt, statt sie dir zu nehmen. Und das wünsche ich mir natürlich für dich. Probiere es einfach mal bewusst aus und du wirst überrascht sein, wie viel leichter sich der Alltag anfühlen kann, wenn du einfach mal den Blickwinkel änderst. Höre dir, wie gesagt, auch noch einmal die 15 Minuten Inspiration von Teil 1 ein, falls du ihn verpasst hast. Du willst schneller vorankommen und es würde dir helfen, dass dich eine Mentorin auf deinem Weg zu mehr Freiheit, Erfolg und Lebensglück begleitet. Willst du leichter deine Ziele erreichen, in deine Mitte kommen und Energie für deine Projekte, Beziehungen oder ein erfülltes Leben freisetzen, dann gehe gern mit mir in Kontakt. Unter www.manuelaklasen.de Kontakt findest du alle Möglichkeiten dazu. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Keck-Podcast.
Keck, ich trau mich. Kraftvolles Energiecoaching. Der Podcast von und mit Manuela Klasen.